meine, der Kunstmarkt, den gibt's schon sehr lange. Und der wird auch seinen Bestand haben. Und das ist ja auch gerechtfertigt. Aber das heißt ja nicht, dass jeder da mitmachen muss.
Die Zuspitzung auf diesen Finanzkapitalismus, die ist ja zerstörerisch. Das möchte ich nicht gerne in der Kunst sehen und sagen, Leute, hier gibt's andere Wege. Wenn die Kunst avantgardistisch ist, dann kann sie auch neue Wege sich aussuchen.
Sagen Martin Heller und Beat Reber, die heute gleich im Doppelpack zu einer Folge Kunstpause im Stoberkreis bei uns dabei sind und mit denen wir über die Plattform theartist.net gesprochen haben. Heute bin ich leider alleine im Studio, aber ich habe ja zwei wunderbare Gäste. Mein Name ist Felix von Böhm und ich freue mich, euch zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause begrüßen zu dürfen. Martin Heller ist Jurist, gründete in den 90er Jahren eine Kanzlei in Berlin und berät seit 30 Jahren Galeristen und Künstler. Außerdem ist er im Freundeskreis KW Freunde der Kunstwerke in Berlin als Vorstand aktiv. Beat Reber ist Galerist, war mehrere Jahre lang im Komitee der Art Basel und ist Mitinitiator der Non-Profit-Plattform theartist.net, die er gemeinsam mit Martin ins Leben gerufen hat. Bevor wir ins Gespräch über The Artists kommen, reden wir wie immer in der Kunstpause über eine Arbeit der Nationalgalerie und auch über eine Ausstellung. Ihr habt euch gleich zwei Dinge ausgesucht, und zwar zunächst mal eine Arbeit von Eduardo Basualdo, den du, Beat, getroffen hast, den du auch kennst. Und diese Arbeit ist gerade jetzt wieder aktuell im Aufbau im Hamburger Bahnhof und wird dort bis Anfang nächsten Jahres zu sehen sein in der Ausstellung Under Construction, eine Ausstellung mit mehreren Erwerbungen der Freunde der Nationalgalerie. Warum spricht diese Arbeit so zu dir, dass du über sie sprechen wolltest?
Ja, ich finde es sehr zeitgemäß, auch so dieses Ausgrenzen. Einerseits, es ist ja eigentlich so eine sehr eine fragile Zeichnung, wo ein Zaun drauf gemalt ist. Ich glaube, das kann man auch im übertragenen Sinn sehen. Muss jetzt nicht nur an die Krise denken, sondern insgesamt geht es ja bei der Kunst sehr stark um so ein elitäres Feld. Deshalb ist das für mich auch ein bisschen eine Metapher. So diese harte Grenze, diese Zäune, die es ja gibt überall auf der Welt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, wo Eduardo hin möchte mit dieser Arbeit. Das ist eigentlich so ein Zaun, der so auf ganz fragilem Papier gezeigt wird, der jetzt auch so einen Abstand von der Wand gezeigt wird. So ein Ansprechen darauf.
Was man vielleicht zu der Arbeit sagen kann, sie ist sozusagen eine auch performative Arbeit. Sie besteht nämlich aus einem tatsächlichen Zaun, den du gerade erwähnt hast, der dann, immer wenn sie aufgebaut wird, vom Künstler selbst sozusagen abgepaust. Das ist eine Frottage, wo er mit Graphitstift in ganz konzentrierter, fast meditativer Weise immer wieder auf sehr breiten Papierbahnen über diesen Zaun streicht, und was dann abbleibt, ist sozusagen ein Abbild dieses Zauns.
Genau.
Das aber eben anders als der Zaun, der selbst eine natürlich materielle und der ist aus Stahl, Stränge hat. Es ist eben so eine Brüchigkeit drin durch diese Frottagetechnik. Das finde ich eigentlich sehr spannend, und dadurch, dass es auf Papier ist, kommt auch diese Leichtigkeit rein. Das heißt, es geht ganz stark um diese Ambivalenz. Einerseits sehen wir einen Zaun, andererseits ist auch die Verflüssigung schon mitgedacht in gewisser Weise.
Ja, und diese Blickdichte verstärkt das Ganze natürlich noch viel mehr.
Ich habe ihn jetzt gerade vor Ort besucht, als er die Arbeit aufgebaut hat. Was mir sofort in den Kopf kam, als ich in den Raum ging, ist, du weißt auch gar nicht, ob du eigentlich innen oder außen bist. Also guckst du auf jemanden, auf etwas, auf eine Ebene, die umzäunt ist, oder bist du selber umzäunt? Das fand ich eigentlich einen extrem spannenden Effekt.
Und auch der Effekt, dass sich ja das Papier bewegen wird, weil das so fein ist und feinstofflich, und man geht da vorbei und durch diesen Wind, den man verursacht, bewegt es sich ein bisschen und zeigt so diese Zartheit und Transparenz auch. Hat so was Poetisches eigentlich, obwohl es ein Zaun ist, den man ja nicht unbedingt als poetisch empfinden würde.
Ein Zaun, der, wie Eduardo mir verraten hat, genau die Größe hat als Ausgangsmasche sozusagen, durch die kein Mensch je kommen kann. Also das ist leider wie alles auf dieser Welt genormt, und ich finde, dem obliegt eine schreckliche Normierung sozusagen zugrunde, dass irgendjemand sich mal ausgerechnet haben muss, selbst ein noch so kleiner Mensch durch Schädelgröße oder was dann auch alles da um Himmels Willen mitberechnet wird, wird durch diese Masche nicht kommen. Das fand ich eine ziemlich schreckliche.
Das ist grauenhaft.
Wir reden jetzt vielleicht noch ein bisschen über eine, ja, auch Arbeit, die sich ähnlich wie Eduardo mit der Gegenwart, mit der Welt beschäftigt hat. Und das war die Arbeit, die Slavs and Tatars im Hamburger Bahnhof gezeigt haben. 2015 in der sozusagen Vorschau des Preises der Nationalgalerie. Die war nominiert zu dem Zeitpunkt. Und Martin, du wolltest über diese Arbeit sprechen, weil du dich an sie zurückerinnert
hast. Ich erinnere mich an die ganz gut. Und wir sind auch befreundet. Also was an der Arbeit so beeindruckend ist, natürlich immer die ästhetische Gestaltung, finde ich, bei Slavs and Tatars kommt. Das merkt man das immer gleich. Und diese Kombination und Verschränkungen dieser kulturellen Ebene mit dem Buch. In dieser Arbeit ist ja ganz besonders das gedruckte, also das the printed matter oder geschriebene Buch und das in der Gestaltung, in der Auseinandersetzung mit der künstlerischen Gestaltung. Da gibt es so viele Verweise auch auf verschiedene kulturelle Bezüge. Das ist das, was mir immer so sehr gefällt an der Arbeit von Slavs and Tatars. Die ist einfach unheimlich smart und gebildet, ohne jetzt so langweilig und eingebildet zu sein. Und das gefällt mir daran. Also ist sehr, sehr anregend und stellt ganz viele Bezüge her zu den Themen, die man jetzt oder vorher und jetzt auch schon weiter in der Arbeit von den beiden sieht oder vom Kollektiv sieht.
Die Arbeit war so ein bisschen, hat die auch den Raum zu einer Art Bibliotheksraum eröffnet. Zumindest erinnere ich mich an so ein etwas dunkleres Hinterzimmer, wo es einen Tisch gab, wo Bücher auslagen.
Ein wunderschöner Tisch und es war dann auch, hatte auch was Kostbares irgendwie, also was, aber es war zugänglich und dann waren die Wände auch gestaltet mit verschiedenen Kunstwerken. Ja, es war sehr schön und auch dieser Teppich, der so ein bisschen geknickt ist, das ist so eine Art Tukuman, der direkt aus der Gegend kommt, die beiden ja auch so interessiert, diese mittlere vom Ural südlich runtergehend bis nach Persien, diese kulturelle, unheimlich reiche Gegend, die dann einlud, sich darauf zu setzen und in den Büchern zu lesen.
Und dieser Teppich, der war ja selbst wie ein aufgeschlagenes Buch von der Form.
Ja.
Mhm. Du hast es gerade schon erwähnt, Slavs and Tatars sind auch Freunde von dir. Und um Freunde geht es auch bei der Plattform theartist.net, würde ich sagen. Und nicht zuletzt habt ihr Slavs and Tatars auch zuletzt eingeladen, eine Reihe für euch zu kuratieren. Aber bevor wir zu diesem kuratorischen Prinzip kommen und auch zu den anderen Künstlerinnen, die ihr dafür eingeladen habt, lasst uns doch erstmal über theartist.net sprechen. Was genau ist das eigentlich? Es gibt eine Homepage, auf die kann man gehen, man kann sich viele Kunstwerke anschauen, man kann diese Kunstwerke auch kaufen. Ich glaube aber, es ist doch deutlich mehr als ein Online-Shop. Tell me more about it.
Es ging eigentlich darum, eigentlich junge Künstler zu unterstützen und zeitgleich auch Kunst zugänglicher zu machen. Das waren zwei Bedürfnisse, die ich so in meiner Zeit als Galerist, wo wir Räber von Stengin betrieben haben, eigentlich so gemerkt haben, dass halt viele junge Künstler es extrem schwierig haben. Es haben ja auch sehr viele junge Galerien geschlossen. Dementsprechend ist extrem viel Talent da, das es aber schwierig hat, also in eigentlich am Ende von der Kunst zu leben. Und handkerum gibt es eigentlich sehr viele interessierte Menschen, die gerne mehr über Kunst wissen möchten oder auch mal Kunst erwerben möchten, aber schwierig Zugang finden durch diese Barrieren, die eigentlich entstehen bei den Galerien, dass man eigentlich immer so eine Schwelle überschreiten muss, um überhaupt Zugang zu haben. Und oft muss man dann ja auch bei mehreren Galerien bekannt sein, man muss eine gewisse Anzahl von Werken kaufen und das ist nicht jedermanns Sache, es ist auch vom Finanziellen her. Und da kam die Überlegung, dass wir eigentlich eine Initiative schaffen möchten, die Kunst zugänglich macht, auch bezahlbare Kunst. Also wir haben sehr bewusst uns auch dazu entschieden, jetzt nicht irgendwie etablierte Positionen zu zeigen, sondern wirklich Positionen, die noch nicht so markterfahren sind, die auch noch erschwinglich sind. Und wir haben uns auch fürs Internet entschieden, weil wir einfach das Gefühl haben, dass es so den meisten Leuten zugänglich ist.
Und die anderen Dinge, die du angesprochen hast, die dazukommen, die uns sehr wichtig sind, also damit anzufangen, eine gewisse Unabhängigkeit für die Künstler zu schaffen. Und ich sage das jedes Mal, weil der Beat immer sagt, junge Künstler, ich sage, das können auch alte Künstler sein, die auch nicht irgendwie vertreten sind. Aber, und das haben wir auch zum Beispiel in der Selektion von Slavs and Tatars, aber es kommt dazu auch, dass in diesem ganzen Prozess mit den Künstlern zu arbeiten, natürlich auf beiden Seiten Lernprozess stattfindet. Wir lernen von den Künstlern, aber die Künstler lernen auch ein bisschen entweder Kennen sie es nicht oder sie lernen es neu, wie man in so einem Markt, wie man mit über Preise redet, wie man überhaupt mit so einer Art Galerie zusammenarbeitet. Weil das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Leute ja nicht für immer an uns binden. Wir sagen, vermeiden auch immer diesen Ausdruck unsere Künstler, sondern es sind Partner von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir erfüllen bestimmte Aufgaben mit sehr viel Herzblut und wollen auch gleichzeitig so eine Art Mentor und Coaches sein, wenn es um Fragen geht. Manchmal haben die dann Fragen im Verkauf. Das ist ein weiterer wichtiger Bereich. Und jetzt haben wir begonnen, Studio-Visits zu machen und werden auch irgendwann in physische Ausstellungen gehen und so weiter. Also es ist
die Künstler dann auch an Institutionen heranführen?
Absolut, durchaus. Also und durchaus auch wie so ein Sourcebook für Galerien, die ja auch durchaus Scouts durch die Gegend schicken und sich jemanden, aber wir denken durch die Qualität auch der Kuratoren, die Selections machen, ist es super. Die können auch bei uns mal schauen, welche Positionen sie interessant finden und dann bringen wir die gerne zusammen.
Das ist ein interessanter Punkt tatsächlich mit den Kuratoren bei euch, die ja ausschließlich Künstlerinnen sind. Ist das sozusagen eine ganz bewusste Entscheidung, um eine gewisse Form der Marktunabhängigkeit zu garantieren? Oder wie ist euer Briefing an diese Künstler, wenn ihr die einladet? Also um da vielleicht kurz zu sagen, wer bisher schon da war. Es fing an mit Gregor Hildebrand, dann eben Slavs and Tatars und die aktuelle Reihe von Maya El-Khalil kuratiert. Was sagt ihr denen, was ihr nicht haben wollt? Und was bekommt ihr dann?
Ja, ich glaube, grundsätzlich war die Überlegung, wieso wir Künstler oder Kuratoren einladen, um Selektionen zu kuratieren, war, dass wenn wir das machen würden, hat man eigentlich am Ende sehr stark wieder so einen eigenen Geschmack und einen eigenen Stil. Das habe ich ja in meiner Galerie damals gemacht.
Kann man auch eine Galerie machen, ja.
Und das war durchaus auch erfolgreich. Das war ja zusammen mit Matthias von Stenglin und wir hatten das irgendwie dann so, glaube ich, auf eine sehr gute Ebene gebracht. Aber die Überlegung war, wie weiterzugehen. Und ich glaube auch, nicht nur inhaltlich, aber auch geografisch können wir natürlich so ganz ein anderes Feld abbilden. Und das ist eigentlich die Überlegung von The Artists, dass wir halt eben nicht jetzt nur ein ausgewähltes Programm machen, dass wir dann, auf dem wir aufbauen, sondern wir versuchen halt wirklich ein breites Abbild des zeitgenössischen Geschehens zu wiedergeben und zu widerspiegeln. Und
Soweit auch dazu, dass wir durchaus auch Museumsleute fragen. Also Bettina Steinbrügge wird jetzt oder ist Direktorin in Luxemburg. Dort ist es aber, wir wollen die auch nicht in komische Situationen bringen, dass die irgend so einen Conflict of Interest bekommen könnten. Aber dazu muss man auch sagen, die kriegen so eine ganz geringe Auslagenpauschale, auch aus Prinzip, weil wir auch ein bisschen gegen diese ganze Selbstausbeutungstendenz in der Kunstwelt gehen. Also Leute, die mit uns arbeiten sollen, normale Honorare und Gehälter verdienen, ganz anständig und transparent, weil das ist ja auch ein wesentliches Anliegen. Aber sonst gibt es keine Vorteile. Also super wichtig auch, da gibt es keine Commission, wenn da aus der Selektion was, kein Kickback, ja, für die Kuratoren.
Du hast gerade schon angesprochen, die Kuratoren werden nicht in Form von Kickbacks oder dergleichen beteiligt. Im Gegenteil, 65% der Erlöse eines Verkaufs gehen an die Künstler direkt. Das gibt's ja so noch gar nicht im Markt. Das ist ja total bahnbrechend viel, oder?
Ja, die Überlegung war, also vor allem für uns ist so, dass dieser Community Fund war für uns eigentlich so ein sehr zentrales Element im Ganzen.
Der sich speist aus den verbleibenden 35%,
Also die Aufteilung ist wie folgt, also der Künstler direkt kriegt 60% des Erlöses. 5% zusätzliche gehen in den Community Fund, der unter allen Künstlern aufgeteilt wird.
Unter allen Künstlern dieser Selektion.
Genau, weil es geht darum, dass wir eigentlich nicht Künstler, die jetzt zum Beispiel Performances oder Videoarbeiten machen, die jetzt vielleicht weniger verkaufen, benachteiligen möchten. Mhm. Natürlich werden die vielleicht weniger verkaufen, aber es geht einfach darum, dass ein bisschen wie eine Community auch entsteht aus dem Ganzen. Und dieses Modell, ich glaube, es ist halt einfach wichtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir eigentlich ermöglichen, dass die Künstler von ihrem Schaffen leben können. Mhm. Und deshalb haben wir uns für diese andere Aufteilung entschieden und wir nehmen halt 35%, um die Plattform zu betreiben. Wir machen das Ganze als Verein, also es ist Non-Profit. Wir versuchen, unsere Kosten zu decken und das ist jetzt auf dem Weg, dass das eigentlich ganz gut läuft.
Was genau heißt das? Wie viele Verkäufe habt ihr schon realisieren können? Ich habe gestern geschaut, ein paar Arbeiten, die mich interessiert haben, waren leider schon verkauft.
Schau weiter.
Genau, ich schaue auf jeden Fall weiter. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch sehr aufgefordert, sich auf theartist.net umzuschauen und nicht all ihr Erspartes in die Sommerauktion zu verjubeln. Deswegen, ihr seid auf jeden Fall dazu aufgerufen. Aber erzählt mir, wie läuft's an? Meint ihr, dass das Modell funktionieren wird?
Ja, ich glaube, was bis jetzt noch fehlt und was auch Teil unseres Konzeptes ist, sind eigentlich Ausstellungen. Und das ist was ich eigentlich immer sehr geliebt habe, Ausstellungen zu machen. Und dass wir noch kommen, wir hatten wegen Covid halt Schwierigkeiten, gewisse Sachen zu machen. Aber zurzeit ist es halt so, dass wir, ich würde sagen, wir verkaufen wöchentlich eine Arbeit und zum Teil häuft sich das. Je nach Pressebericht oder nach auch Selektion, die wir posten. Aber das ist ganz unterschiedlich. Aber es ist so ein stetiger Fluss. Und ja, das ist auch von Beträgen her. Also das hat uns eigentlich ein bisschen erstaunt. Wir dachten, wir werden eher so die günstigeren Arbeiten verkaufen. Aber wir verkaufen jetzt durchaus auch Online-Arbeiten, die 1.500, 2.000. Wir haben auch schon Arbeiten für 3.000 Euro online verkauft. Und wir hatten noch nie Retouren bis jetzt. Also bis jetzt waren alle sehr, sehr zufrieden mit dem Werk. Und ja.
Da muss man vielleicht auch an unsere Audience, die ja vor allem junge, auch Sammlerinnen sind, dazu sagen, die Arbeiten sind so in der Range grob um maximal 5.000 Euro. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben, installative größere Arbeiten habe ich gesehen, die mir auch ganz gut gefallen. Dieser tolle, dieser Stuhl und das Boot, ja. Und also nicht Peter Stuhl, Zahl, unfassbar toll. Wirklich, dafür braucht man ein bisschen größeres Portemonnaie. Aber im Wesentlichen ist es, das fand ich nämlich auch spannend, dann auch ein Brechen sozusagen in dem Sinne, dass ihr eine andere Sammlerschaft anspricht als die großen etablierten Galerien, richtig?
Ja, und ich muss auch sagen, es gibt auch durchaus viele Arbeiten unter 1.000 Euro. Und ja, wir möchten halt Sammler aufbauen und halt auch den Zugang wirklich zu ermöglichen. Wir sehen uns auch gar nicht als Konkurrenz eigentlich zu einer Galerie. Martin sagte ja vorhin auch schon, dass wir eigentlich auch für die Galerien sehr offen sind. Wir stellen Kontakt zu Künstlern her. Wir sind auch mit ein, zwei Galerien im Gespräch, die sich Positionen anschauen. Also wir wollen eigentlich wie ermöglichen. Wir wollen weg von diesem Garten denken, das ist mein Garten, das ist mein Garten, sondern wir wollen wirklich versuchen, einen Beitrag an die Kunst zu leisten. Und hier kommt man auch wieder auf den Namen zurück, die Artists. Ja. Es soll wirklich um das gehen, halt, dass wir versuchen, Künstler zu fördern, auch durch vermitteln und durch bekannt machen. Auch durch das Artikel publiziert werden, wo
Texte lassen wir schreiben.
Die
Künstlerin damals noch nie hat mal sich jemand angeguckt, wie schreibe ich denn mal so eine Biografie für sowas? Oder dann schreibt jemand einen Text über die Arbeiten, unterhält sich und da gibt es auch eine andere Form von Austausch. Sowas ist für uns auch ganz wichtig. Ne?
Im Online-Bereich sind im letzten Jahr 3-4 Plattformen entstanden, die sicherlich einen ganz eigenen und anderen Einsatz, eigenen und anderen Ansatz haben als ihr. Trotzdem würde mich interessieren, wo ihr euch da so am ehesten einordnen würdet. Ihr habt euch sicher damit beschäftigt, der Studentenkunstmarkt, Kunst 100 oder die MISA. Was sozusagen, wenn ihr diese Plattformen habt, auch das sind Plattformen, wo ich als junger Sammler irgendwie ins Einstiegssegment kann oder NFTs kaufen kann, wenn ich das unbedingt will. Wo steht The Artist und wie grenzt ihr euch da ab?
Also ich denke immer, wir grenzen uns gar nicht ab. Wir sind einfach The Artist. Wir haben eine ziemlich gute, hohe Kompetenz von Kuratoren. Das kann ich deswegen so entspannt sagen, weil es ja nicht meine ist, sondern die anderer Leute, die wirklich sich lange Jahre damit beschäftigt haben und mit viel Engagement uns helfen, sozusagen die Seite qualitativ aufzubauen. Weil was uns ganz wichtig ist auch, wir wollen auch überhaupt kein Gefühl von Start-up so aufkommen lassen. Deswegen sind wir ein Schweizer Verein. Wir haben kein Value, Shareholder Value in unserem Verein, sondern uns geht um die Sache und wir werden das langsam aufbauen. Und ich glaube, und es gibt ja seit in den letzten 10 Jahren, es gibt einfach unglaublich viele Künstler, was ja auch die Galerien einfach überfordert. Also es wird sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, Kunst zu erwerben. Wenn wir das halten können und gleichzeitig den Leuten auch so eine wie Beat schon sagt, so eine niedrig, so ein Zugang einfach, so einfach auch Freude daran, Kunst, mit Kunst zu leben. Dass Leute das auch so ein bisschen wie so ein Muskel trainieren. Und dann können die ja weitermachen und dann kaufen die, wer weiß, wo die kaufen. Also wir haben da kein Territorialdenken und wir haben auch gar nicht so viel Zeit uns um die anderen. Wir gucken uns natürlich an, was die machen, aber sind mit unserem Konzept im Moment ganz zufrieden, aber entwickeln das auch immer weiter.
Und bringt natürlich, das ist sicherlich auch noch ein Unterschied zu den anderen genannten Plattformen, beide ein recht großes Adress- und Telefonbuch mit, einfach aus euren bisherigen und auch noch aktuellen sozusagen beruflichen Beschäftigungen, kann ich mir vorstellen. Also
das hilft,
genannten Namen als Kuratoren anzusprechen, ist ja sozusagen auch vielleicht für einen Studentenkunstmarkt nicht ganz so einfach. Wer weiß es, wobei Gregor Hildebrand ist sehr offen, auch super, mit Studenten zu kooperieren. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von euch sein dürfte.
Ich kann mir vorstellen, ne, Beat, dass, weil das sind so lang gewachsene persönliche Beziehungen und ja.
Es ist eigentlich auch unser Umfeld, es sind Freundschaften, ja, und genauso möchten wir eigentlich arbeiten. Und ich glaube, ich möchte es nochmal betonen, ich glaube eben durch diese Selektion schaffen wir es uns, glaube ich, auch von diesen ganzen anderen Plattformen abzuheben, weil es eigentlich so auf dem Level oder auf dem Qualitätsniveau macht das eigentlich sonst niemand. Man merkt es auch, die Kunst ist vielleicht auch nicht ganz so zugänglich wie auf anderen Plattformen. Sie ist vielleicht ein bisschen inhaltlicher, aber das ist auch da, wo ich herkomme, das finde ich auch spannend und ich glaube, das ist am Ende auch nachhaltiger. Und ich glaube auch die Sammler, die wir jetzt so merken, die uns folgen und die jetzt auch schon erste Käufe getätigt haben, die interessieren sich wirklich auch sehr um die Sache. Ich glaube, da geht es nicht nur unbedingt drum, jetzt ein Bild für übers Sofa zu haben, sondern es kommt sehr oft dann auch, kommen auch inhaltliche Fragen, auch bevor was erworben wird. Gibt's mal kurz einen Mailkontakt? Also das ist mir auch wichtig, dass es auch ein Vermittlungsakt ist, dass es nicht nur ein Click and Buy ist, sondern dass es geht schon wirklich um die Kunst und um das Kunstwerk und um den Künstler.
Das heißt, man könnte es vielleicht so ein bisschen so beschreiben, dass ihr versucht, den Kanonisierungsprozess und den Verkaufsprozess auf einer Plattform abzubilden?
Ja, das kommt da sicherlich zusammen, aber
es ist ja doch eine gewisse Form der Veredelung für jeden Künstler, jede Künstlerin, wenn sie in einer von Georg Hildebrand kuratierten Reihe, also da ist ja schon so ein Bottleneck, was ihr ganz bewusst kreiert habt, muss man ja schon sagen.
Ja, natürlich. Ja, ja, ja,
Authentizitätsstempel oder ein Wertigkeitsstempel.
Absolut, weil sonst hätte das so eine, nach außen würde es uns noch schwerer fallen, einfach darzustellen, warum ist das denn jetzt irgendwie sehenswert, sondern wir leben von der langjährigen Beschäftigung mit dem Metier durch der anderen und deren Auge. Und deswegen, was Beat gerade schon sagt, was das Tolle ist, wir werden ja eine unglaubliche Facette haben von unterschiedlichen, auch kuratorischen oder künstlerischen Positionen, die wiederum andere Künstler gut finden. Von daher wird es wie so eine kleine Fundgrube sein, die ja sich auch beständig, das sollten wir vielleicht noch sagen, es werden ja immer beständig Selections wieder aufgeladen. So ungefähr 4 haben wir im Jahr und dann schauen wir, wir planen, dass jeder ein Jahr drauf bleibt und schauen dann, was wir machen, wenn es weitergeht. Wir haben auch Ideen, weil was ich schon länger mache, sind so Mentorships und Coaching-Workshops in Universitäten, Kunsthochschulen, also von Amsterdam, Zürich. Und das haben wir jetzt überlegt, dass wir das auch zusammen machen können, dass wir als The Artist Academy sozusagen als Workshop zu Gast, wir haben dann schon mit anderen Hochschulen, mit Künstlern, die Professoren sind, die bei uns dann Selections machen, die sagen, dann lade ich euch mal zu Workshops ein, 3 Tage, so ein Praktiker, so ein bisschen, kann es dann um Verträge gehen, es kann um Preisgestaltung und über strategische Sachen. Und das Schöne ist, dass unser Eigeninteresse da ja sehr, also gar nicht da ist, sondern wir gehen dahin und teilen unsere unsere Erfahrungen und Kenntnisse. Ich glaube, das ist sowieso was, was ich merke, was sicherlich auch die Sammler oder ich sag auch mal die Käufer, muss ja nicht gleich Sammler werden, man kann ja auch einfach mal was kaufen, schön finden, dass sie an einer Art von Erwerbsprozess beteiligt sind, dem das ganz Elitäre fehlt und der aber nah am Künstler ist. Und mit diesem Community Fund fördert man da auch etwas Gemeinschaftliches, so ein Gefühl, dass man zusammen man ist eben auch Künstler und man steht für seine anderen Kollegen ein, die und so. Und das finden wir ist sicherlich, geht vielleicht gegen den Trend der ersten Welle nach Corona. Das alles wird gerade wieder über hohe Preise, Riesenaktionen. Aber die Mehrheit des Kunstmarktes, der Menschen, die tatsächlich mit der Kunst leben und dafür begeistert sind und brennen, die werden sich dafür sicher auch interessieren. Ne?
Jetzt sind diese Künstler, die ihr bisher als Kuratoren gewinnen konntet für die Reihen, ja auch alle nicht ganz unbekannt. Man könnte jetzt ja auch sagen, ach, vielleicht ist das gar nicht so egalitär bei euch organisiert. Ist nicht das auch eigentlich schon wieder elitär?
Nee, ganz im Gegenteil.
Das sind Künstler, die Künstler aussuchen und die haben davon nichts anderes, als ihre Kollegen zu fördern. Auch Dinge, die sie selber inspiriert haben. Also wir haben es sehr oft erlebt, dass Künstler sagten, wie sehr sie inspiriert waren, überrascht waren von einer bestimmten Praxis und uns Leute vorgeschlagen haben und dann im zweiten Durchgang sagten, ach so, könnt ihr überhaupt, weil das sind so komplizierte Performances und so. Also es ging dann immer, es war immer der Inhalt im Vordergrund.
Würdet ihr euch als disruptiv bezeichnen?
Ach, ich bin eigentlich schon ein harmonischer Mensch, aber es hat schon ein bisschen was. Ein bisschen, denke ich, würde eher das Wort anregend. Ich möchte Leute anregen, auch mal anders zu denken, eine neue Perspektive, mal die Fenster aufzumachen und Licht anzuschalten und einfach zu sagen, ich kann auch mal anders auf etwas gucken. Das ist mir lieber als irgendwas disruptiv, hat vielleicht auch was Zerstörerisches. Wir wollen mehr was schaffen.
Steckt da ein Stück weit auch eine Kritik am Markt und seinen Verhaltensweisen drin? Oder eine Selbstkritik?
Nee, es ist nicht wirklich eine Kritik. Ich glaube, es ist eher eine Überlegung, an einem anderen Modell zu arbeiten. Wir wurden ja auf die Documenta eingeladen und wir werden auf der Documenta sind wir dabei, die Lumbung Gallery zu konzipieren. Wir versuchen da ein Alternativmodell aufzuzeigen, eigentlich weg von diesem vertikalen Kunstmarkt, den wir alle sehr gut kennen, wo die großen Galerien oben sitzen und am Ende sitzt der kleine Künstler unten, der in eine gewisse Abhängigkeit auch gerät, auch eine finanzielle Abhängigkeit von den Künstlern. Dieser vertikale Markt ist natürlich sehr wenigen Künstlern vorbehalten. Und auf der Documenta ist eigentlich die Überlegung, dass es eine andere Aufteilung gibt. Es ist auf Basic Needs oder auf dem Grundeinkommen, auf den Produktionskosten. Aufgrund von diesen Parametern werden die Preise berechnet. Und da wird es auch eine Aufteilung geben, die jetzt noch extremer ist als bei The Artists in den normalen Selections. Also da geht 70% geht an die Künstler und 30% geht in den Lumbung-Pot, der dann für alle Künstler zugänglich ist. Und ich finde genau das eigentlich spannend, eher an so neuen Überlegungen zu bauen, als jetzt da jetzt irgendwie das als Konkurrenzdenken zu sehen.
Du hast gerade schon Lumbung genannt. Das ist, glaube ich, noch nicht allen Hörerinnen und Hörern bekannt. Das ist eine Methode, eine Arbeitsweise von dem Künstlerkollektiv Rohan Grupa, die dieses Jahr die Documenta 15 kuratieren werden. Ich war ganz überrascht, als ich eure Werte online gesehen habe, die ihr sozusagen auch ausstellt, dass viele davon ganz nah an der Lumbung-Methode dran sind. Sowas wie Transparenz ist ein Wert von euch, der auf der Website genannt wird, und das ist ja auch einer der Lumbung-Werte von Rohan Grupa. Wie findet da der, oder waren die auch überrascht, dass ihr schon so weit seid?
Nee, ich glaub, so haben wir uns letztendlich auch gefunden.
Ja. Okay.
Ich glaube, es gibt extrem viele Parallelen. Vielleicht erkläre ich kurz das Lumbung-Prinzip. Das ist eigentlich ein Reisspeicher aus Indonesien, und jeder tut seine Ernte da rein und am Ende bezieht auch jeder, was er benutzt oder was er benötigt. Es ist sehr gemeinschaftlich, das Ganze. Es geht sehr stark um die Community. Und das sind eigentlich auch Ansätze, die uns sehr wichtig sind. Eben, ich habe ja vorher so diesen Community Fund erwähnt. Und wir haben einfach das Gefühl, dass wenn wir zusammenarbeiten und ja, auch die Künstler animieren, eher aneinander zu denken und nicht nur jeder an sein eigenes Werk und Schaffen, dass man so einfach weiterkommt oder an ganz andere Orte kommt. Und das sind Ansätze, ich glaube, da gibt es wirklich extrem viele Parallelen, und das ist einfach hochspannend, auch was da gerade passiert. ich meine, der Kunstmarkt, den gibt es schon sehr lange. Und der wird auch seinen Bestand haben. Und das ist ja auch gerechtfertigt. Aber das heißt ja nicht, dass jeder da mitmachen muss. Also ich habe ja sehr bewusst diesen Entscheid damals gewählt, dass wir die Galerie aufgehört haben. Da gab es ja unterschiedliche Gründe. Aber mich hat das immer halt interessiert, vielleicht auch wegzukommen von diesem konventionellen Markt, von diesem, ja, man kann jetzt ja sagen, das ist ja schon teilweise so sehr elitär. Und ich finde, Kunst ist letztendlich doch ein Gut, das allen zugänglich sein muss. Und das waren so die Anknüpfungspunkte.
Ich habe natürlich, du hast das gesagt, Felix, mit der Transparenz. Das ist natürlich, ne, also ich kenne das natürlich aus der anwaltlichen Tätigkeit damals und auch sonst, was da so los ist teilweise. Und ich denke manchmal, wie schade, so als würde dieser normale Betrieb, was Markt ist, ist ja sowieso so ein dehnbarer Begriff, als würden die sich so totdrehen und in so eine Sackgasse laufen und man durchaus mal Sachen auch untereinander klarer anspricht. Also Künstler und Galerie, was Kosten angeht, Produktionskosten, wie man damit umgeht. Das ist alles noch teilweise so ein bisschen
weniger Side-Letters, mehr Gemeinschaft.
Ja, yes, auch miteinander direkt sich ernst nehmen. Das schließt die Künstler ja mit ein. Also wir sind ganz gewiss nicht der Auffassung, dass die armen Künstler so irgendwie so arme Opfer sind. Nein, es gibt ein System, das sich so eingegroovt hat und das ja auch funktioniert und herrliche Werke hervorbringt, aber irgendwie ist es begrenzt, wie Beat sagte. Es ist so ein bisschen auch der Zugang dazu elitär. Und alle denken, ja, was ist denn sonst noch so los? Und wir denken, und das finde ich intellektuell auch super interessant, dass diese Ideen dieser Lumbung, einfach, dass man die auch denken kann, ohne in irgendwelche alten ideologischen, kommunistisch und neoliberal. Natürlich geht, aber man kann es einfach mal anders denken. Weil was ja immer bleibt, ist der Individualismus des schöpferischen Momentes. Aber die Verteilung, dass man die Ellenbogen nicht unbedingt anspitzt und dass auch Sammler vielleicht sich wohler fühlen, weil sie nicht immer nur als Bankautomaten gesehen werden, sondern zu etwas anderem beitragen, als nur Geld auszugeben und Trophies zu sammeln. Das ist auch für die Sammler ganz schön. Ich glaube, das ist so eine neue Farbe. Und wir werden sicher kopiert werden in der einen oder anderen Weise.
Vielleicht auch ganz schön. Ich glaube,
vielleicht ganz schön, ja.
Wir wollen, also das ist auch die Überlegung, dass diese Lumbung Gallery, die wir da mit Ihnen konzipieren und aufbauen, die soll auch weiterleben.
Ja.
Unabhängig von uns, die kann auch bei verschiedenen Kollektiven oder bei verschiedenen Künstlern selber stattfinden.
In verschiedenen Ländern.
Also uns geht's weniger um Besitz. Ich glaube, uns geht's wirklich um Ideen entwickeln zu können. Und für den ganzen Kunstkontext vielleicht was beizutragen, dass einfach andere Möglichkeiten auch eröffnet.
Aber das meinte ich schon vorhin mit der Kritik am Markt, ist es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist dann doch ein Infragestellen bestimmter kapitalistischer, eingegroovter oder ausgetretener Wege, überall praktiziert werden.
Ja, das ist noch nicht mal so. Kapitalismus, finde ich ja, ist ja das, was wir ja die individuelle Gestaltung, die Eigenbestimmung des Unternehmerkünstlers, der selber von dem leben kann, was er erwirtschaftet. Das kann er natürlich auch, wenn er mit Galerien arbeitet. Das ist ja durchaus auch Kapitalismus.
Ja.
Also wir werden die Werkzeuge offen dahinlegen und sagen, so könnt ihr damit umgehen und wir helfen euch dabei und ihr seid selbstbestimmter. Die Zuspitzung auf diesen Finanzkapitalismus, die ist ja zerstörerisch. Das muss man einfach sagen. Das möchte ich nicht gerne in der Kunst sehen und sagen, Leute, hier gibt es andere Wege und die Leute auch dran zu gewöhnen. Und ich glaube, eine große Offenheit gibt es da schon. Und es ist vielleicht leichter, sogar in der Kunst mit sowas zu beginnen, als in viel komplexeren Zusammenhängen der Investmentbanking-Welt oder der Energieproduktion. Aber ich denke, wenn die Kunst avantgardistisch ist, dann kann sie auch neue Wege sich aussuchen. Ein bisschen entspannt und großzügig sein.
Lasst uns noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Ihr habt es gerade schon angedeutet, was als nächste Reihen geplant ist. Wie viel könnt ihr uns schon verraten? Du hast vorhin die Ausstellung, die mögliche erste, angesprochen. Gibt es da konkrete Überlegungen? Gibt es da vielleicht zumindest mal dahingehend Brainstormings, bestimmte Orte dafür auszusuchen? Ich nehme an, das werden keine Institutionen sein.
Nein, also es gibt Überlegungen, es gibt viele Überlegungen bereits. Wir wollen eigentlich eher so im Pop-Up-Format versuchen, Sachen zu machen. Wir wollen auch, also wollen auch nachhaltig versuchen, Ausstellungen zu machen. Also wir wollen jetzt nicht die Arbeiten durch die ganze Welt schippen, um eine Ausstellung zu machen. Das heißt, wir sind gerade am Überlegen, wo es Ballungsorte gibt, wo viele Künstler sind. Eins ist sicher Berlin. Dann ist in Zürich ist was geplant. Und wir möchten eigentlich zu jeder Selection eine Ausstellung machen. Das ist eigentlich so unsere Mission, weil wir einfach auch merken, dass so das Haptische der Kunst ist ganz wichtig. Und das kann man natürlich übers Netz nur teilweise oder sehr bedingt transportieren. Und uns geht es natürlich auch um das ganze Soziale. Dass wir nicht jetzt irgendwie hinter einer Internetplattform stehen, sondern dass wir auch Personen sind mit einer Meinung, mit einem Wissen, mit Sympathien, mit irgendwie mit einem Charakter. Wir wollen nicht anonym im Netz sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ja.
Das heißt aber auch, wenn ihr solche Ausstellungen, finde ich eine großartige Idee, planen werdet. Aktuell werdet ihr die sicherlich noch nicht aus dem Community-Topf finanzieren bekommen. Ist das was, wo Sponsoren auch in Frage kommen? Ich meine, ihr redet hier in diesem Podcast auch mit einer Audience, die teilweise aus Unternehmerinnen und Unternehmern besteht. Also könnte man in Zukunft möglicherweise ein Sponsor einer Ausstellung werden?
Auf alle Fälle. Wir sind jetzt ein Verein. Wir haben lange überlegt, wie wir das strukturieren, und wir sind durchaus nicht abgeneigt, Sponsoren zu haben. Wir möchten einfach auch, dass es zusammenarbeiten, dass es auch Synergien ergeben. Also wenn jetzt jemand Interesse hat, kann er gerne mit uns in Kontakt treten.
Ich habe ja auch in der Hinsicht, haben wir beide ja lange Erfahrungen mit solchen Zusammenarbeiten, und auch da würde ich auch gerne mit überlegen, welchen Mehrwert es hat des Sponsors über dieses Abdrucken des Logos und seine Waren verteilen und so, sondern da kann man auch gemeinsam sicherlich vielleicht neue Wege finden, und da sind wir sehr offen. Wir wollen ja in so eine Ökonomie rein, die auch anderen mehr Spaß bringt. Also man sieht es ja, diese gesponserten Dinge sind teilweise dann so mehr oder weniger schlecht gecoverte Marketing- oder Werbefilme. Dann, es gibt allerdings auch unter großen Brands ganz gute Sponsoren, die das sehr, sehr wohl verstehen, wie viel Freiheit die Künstler brauchen und behalten müssen. Das ist uns dann natürlich wichtig, dass uns dann keiner inhaltlich reinredet. Wir reden den Künstlern ja auch nicht rein oder den Kuratoren. Aber da gibt's genügend, die da auch Spaß dran haben. Also sind wir sehr offen.
Weil du es gerade angesprochen hast, die Nachhaltigkeit ist ja, tatsächlich ist mir das auch im Dialog mit Rohan Grupper nochmal so klar geworden, wird in der westlichen Welt der Begriff wird viel zu engmaschig gedacht. Die meisten, wenn sie Nachhaltigkeit hören, denken an grüne Bäume, ja. Dass sozusagen eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit nochmal was ganz anderes ist, oder dieses ganze Projekt, das Künstler darin begleitet, ihnen überhaupt erstmal Wissen zu transferieren, sie möglicherweise zu beraten, das alles zahlt ja auf diesen Wert der Nachhaltigkeit, der einer von euch ist, mit ein.
Also für mich ist es zum Beispiel auch aus meiner beruflichen Erfahrung immer deutlicher geworden, dass zur Nachhaltigkeit ganz, ganz dringend gehört der menschliche Umgang, ein nachhaltiges Miteinander, also wie man respektvoll miteinander umgeht. Also ob es Mitarbeiter sind, ob es deine Geschäftspartner, Partner sind, dass man eine offene, ehrliche Kommunikation hat.
Damit entlassen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und lotsen sie in Richtung Kassel, wo die Documenta gerade eröffnet hat.
Man kann uns besuchen im Ruru-Haus, der Zentrale, aber die sogenannte die Galerie ist die gesamte Documenta.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke, Felix.
Vielen Dank.